Guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de, heute mit zwei Gästen, die eine sehr explosive Mischung versprechen, und zwar der Martin Deppe ist da, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und der Peter Clement, unser Schwabe, der redet wie ein Wasserfall.
Einen wunderschönen guten Morgen, ich gelobe schneller zu sprechen und falls noch Platz für den Schwabenwitz ist, gern.
Ja, willst du den gleichen dann nochmal erzählen beim letzten Mal, oder?
Nein, das ist ein anderer Schwabenwitz.
Okay, da gibt's ja ein riesiges Portfolio an Schwabenwitzen, das du wahrscheinlich immer auf Kommando, kann man dich nachts um drei wecken und dann hast du immer einen Schwabenwitz parat.
Vielleicht nicht.
Okay. Genau, bei Martin ist nämlich genau der andere Fall. Martin ist manchmal, wenn der das Reden anfängt über irgendein Spiel, wo er großen Spaß dran hat, da ist es manchmal fast ein bisschen schwierig, ihn zu bremsen. Zumindest hatte ich das letzte Mal so das Gefühl, weil du dann fast in so eine Euphorie gerätst über irgendwas, was dich begeistert.
Ja, es macht mir halt nach wie vor Spaß. Einfach das, bei einigen Titeln macht es einfach wirklich Spaß und da rede ich halt auch gerne drüber. Du kannst dich natürlich auch zu Titeln fragen, die ich nicht so toll finde. Da ist das Tempo dann wahrscheinlich etwas gemäßigter und kürzer.
Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen die Idee wahrscheinlich dieses Podcasts, dass wir immer dann die Leute raussuchen, die dann selbst mal bei abwegigen Themen oder ganz Spiele, die nicht so mainstreamig sind, dann jemanden finden, der das trotzdem total toll findet und sich da gut auskennt. Und ihr kennt euch beide sehr gut, gehe ich jetzt mal von aus. Und so kommen wir mal zum heutigen Thema auf Company of Heroes 2. Hat lange gedauert, bis da der Fortsetzung kam. Der ist jetzt 7 oder 8 Jahre schon, glaube ich, mittlerweile her, seit dem ersten Teil.
Ja, kommt hin.
Ja, und ist, glaube ich, ich hätte jetzt vorher nochmal nachgucken müssen, aber auf jeden Fall unter den ersten drei der am höchsten bewerteten Strategiespiele, der erste Teil. Also es hat, glaube ich, irgendwie 93 oder sowas auf Metacritic.
Naja.
Und nur noch irgendwie, vielleicht StarCraft 2 oder sowas, oder 1 kommt vielleicht noch in diese Gegend, oder vielleicht irgendwie ein Warcraft 3 oder so,
weiß ich. Ich glaube, Warcraft und StarCraft, bin ich jetzt auch nicht sicher, wobei ich jetzt auf Metacritic auch nicht so viel gebe, aber weil da einfach auch lustige Sachen reinspielen. Da gibt es irgendwie so ein Londoner U-Bahn-Heftchen, so ein Gratis-Heftchen, und das zählt mit rein, und das ist schon, also Metacritic, ja, muss man immer ein bisschen aufpassen, weil da wirklich so Revolverblättchen auch eine Rolle spielen, und die Metacritic-Macher, die können festlegen, welche Wertung sie sozusagen zulassen, und das ist halt, man muss wirklich aufpassen, was die da erzählen. Aber es ist ein Anhaltspunkt, sag ich mal.
Ja, wie gesagt, also ich wollte jetzt auch das Metacritic gar nicht so hoch aufhängen, aber es zeigt auf jeden Fall, und ich glaube, da sind wir uns einig, dass das erste Company of Heroes eins der besten Taktik-Strategiespiele ist, die man so für Geld bekommen kann.
Auf jeden Fall.
Der zweite Teil, ja, hatte so ein bisschen Pech, dass er in diese THQ Insolvenz reingeraten ist, und dann war erstmal nicht ganz klar, was passiert da, aber dann kam relativ schnell Sega und hat sich das alles gesichert, und es ist dann nur mit weniger, also ich weiß nicht, was war es denn, vielleicht so 2, 3, 4 Monate Verspätung.
Genau,
ja. Im Endeffekt, ja. Aber genau, jetzt sag doch mal, vielleicht magst du Peter mal erklären, für die Leute, die überhaupt nicht wissen, was ist Company of Heroes? Du hast es nämlich letztes Mal, als wir über Wargame geredet haben, schon sehr schön in ein schönes Wortbild gefasst. Erklären, was verbirgt sich überhaupt hinter diesem Spiel?
Also Company of Heroes ist, der erste war im Prinzip Saving Private Ryan als Strategiespiel. Also es wurde halt unglaublich versucht, diese Atmosphäre mit reinzubringen. Also du hast halt fantastische Sounds, richtig wuchtige Explosionseffekte und halt auch, was für die damalige Zeit ziemlich revolutionär wäre, dass deine Einheiten halt verschiedene Zustände haben. Also deine Infanterie kann mit MG-Feuer zum Beispiel unterdrückt werden und dann machen die nichts mehr, was ziemlich neu war für diese Zeit. Oder dass deine Fahrzeuge halt Komponenten verlieren können, also so Hauptgeschütz zerstört oder Motor zerstört. Das hat Company of Heroes als erstes Strategiespiel gemacht, und es war halt unglaublich prozedural. Also deine Typen, die sind nicht nur rumgestanden, sondern die hatten halt auch, wenn sie geschossen haben, sind sie rumgelaufen, sie sind ein bisschen vor Granaten weggerannt und sie haben die ganze Zeit rumgeschrien.
Es war sehr, du hast schon recht, auch dass die Einheiten mitgelevelt haben, also dass sie dann aufgestiegen sind und dann konnten sie irgendwann was Neues, hat auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass die eben die nicht so nur so Kanonenfutter waren, die Soldaten, die man einfach irgendwie, wie bei anderen StarCraft, wo man sagt, ja, schickt man die einfach vor, und wenn die aufgerieben werden, ist doch wurscht, baue ich neue, und sondern ja, man hing auch so ein bisschen mehr an den Soldaten. Und die waren auch eben irgendwie nicht nur Kanonenfutter. Also es war eben so ein Steinschere-Papier-Prinzip, was für ein Wort. da ging es auch immer so darum, ja, die richtigen Soldaten gegen die richtigen Waffen können durchaus auch was ausrichten. Also da ist nicht so, dass man sagt, ja gut, der Panzer wird immer besser sein als irgendwie Fußsoldaten. Sondern es war schon auch, Fußsoldaten haben auf jeden Fall auch ihren Sinn und ihren Zweck, oder Martin?
Ja, das ist in beiden Teilen so. Es ist natürlich nicht perfekt nachgebaut, wie es damals wirklich war. Also wenn 5 Mann im Panzer gegenüberstehen, haben die 5 Mann keine Chance. Und hier im Spiel ist es halt so. Also auch ein Tiger ist mit irgendwelchen Panzergewehren aus den frühen Kriegsjahren zu knacken, irgendwann mal, wenn die lang genug draufschießen. Und ich finde aber die Mischung zwischen Realismus und Game Design, also Spiel, wirklich sehr gut. Ich finde, wo sich viele darüber aufregen, die Panzer schießen jetzt auf 10 Meter Entfernung aufeinander, minutenlang, finde ich trotzdem sau spannend, weil die Panzer halt sehr wertvoll sind. Also ich muss mich entscheiden, nehme ich jetzt einen Panzer oder nehme ich 5 Infanterietrupps, weil ich halt auch so ein Einheitenlimit habe. Aber ich fände es furchtbar unspannend, sage ich mal, wenn realistische Kampfentfernungen drin wären. Ja, wenn mich ein Tiger über 1 Kilometer Entfernung, sprich über 10 Bildschirmweiten, ausschaltet. Und das kriegt das Spiel halt sehr gut hin, ja, dass man dieses, es ist nicht perfekt realistisch umgesetzt, aber glaubwürdig realistisch umgesetzt. Das macht Company of Heroes sehr gut, und zwar beide Titel.
Das ist mir auch was mir aufgefallen ist, dass die Distanzen wirklich teilweise sehr nah sind, dass es fast schon absurd wird stellenweise, dass sich 2 Panzer auf so eine nahe Distanz beschießen, dass man sagt, also die können jetzt auch aussteigen, die beiden Panzermannschaften, und sich quasi im Faustkampf gegenübertreten, weil die wirklich die Panzer in Angesicht von Angesicht zu kämpfen. Und das wirkt halt so ein bisschen absurd, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich, und ich glaube, bei Peter war es ähnlich, zuletzt Wargame gespielt haben. Und da hast du ja wirklich gigantische Kampfentfernungen, also wo die Panzer sich wirklich über kilometerweite Distanzen beschießen, also wie es halt in echt ist. Und dann hat man auf einmal diese kleinen Minikämpfe, die dann bei Company of Heroes kommen, dass die auf so einem Straßenweg sich wirklich in gefühlt irgendwie 5 Meter auseinanderstehen und beschießen. Und, ja. Aber was ich jetzt nämlich noch sagen wollte, Peter, du hast beim letzten Mal gesagt, Wargame ist was für den Modellbauer. Und das fand ich ganz interessant, weil ich irgendwie finde, Company of Heroes ist eigentlich noch mehr was für den Modellbauer, weil da alles noch irgendwie größer und sichtbarer und alles noch, es wirkt schon fast wie so eine Märklin-Welt, in der man sich da behagt mit dem Gegner.
Ja, es ist teilweise richtig, aber bei Modellbau zählt halt auch Quantität und was Authentisches. Also Airland Battle ist halt nochmal einen ganzen Strich realistischer als Company of Heroes. Ist ja auch kein Drama. Aber ja, du kannst bei Airland Battle zum Beispiel auch deine Einheiten einfach nicht außerhalb von der Gefechtssituation in aller Ruhe anschauen. In so einem Hangar. Und das geht bei Company of Heroes 2 meines Wissens nach nicht.
Ach so, du meinst außerhalb vom Spiel jetzt, dass man jetzt irgendwie so eine Art Garage hat, wo man sich alle Einheiten mal angucken kann und
genau.
Sich rangucken kann und so.
Ja, da kannst du auch ein bisschen rumfahren lassen und ja.
Ja, also gut, das geht natürlich, das geht tatsächlich nicht. Aber trotzdem habe ich so, wenn man ganz nah ranzoomt, kann man ja wirklich auf den Panzern irgendwie die einzelnen Markierungen sehen, oder dann, wenn der schießt, dann klappen irgendwie so Klappen, die da dran sind. Ich weiß nicht, welche Funktion die haben. Die sieht man richtig, wie der Schuss schaut richtig, richtig schön animiert aus, weil der Panzer auch so ein Stück zurückrutscht. Und wenn die explodieren, ist wirklich, also die Grafik und Partikeleffekte wirklich toll. Also
es ist auf jeden Fall spektakulär, aber es ist halt, also die Company of Heroes-Reihe, die orientiert sich halt echt so ein bisschen an Hollywood-Spektakel. Das merkt man ja auch, dass die Deutschen und die Russen, das sind halt die Deutschen und die Russen, wie es die Amerikaner sehen.
Aber Hollywood, boah, also ich weiß nicht, ich fand die Zwischensequenzen wirkten schon ganz schön billig. Also die, ich weiß nicht, es hat mich auch verwundert, Martin, bei dir, dass du hast ja den GameStar-Test geschrieben, glaube ich. Aha. Und genau. Ich weiß nicht, das Video auch wahrscheinlich, also das wurde dann von Michael Graf gesprochen, aber du hast es, glaube ich, irgendwie vorproduziert oder so.
Richtig.
Und da sagst du, ja, tolle, spannende Kampagne. Und die Kampagne ist sicherlich irgendwie schon spannend, aber ich finde diese Zwischensequenzen, die wirkten mir zu billig.
Okay, wie viele Minuten schaust du Zwischensequenzen und wie lange spielst du in einer Mission? Das ist halt immer der Punkt. Also wenn die Spielgrafik sehr, sehr gut ist, und das ist in dem Fall, natürlich kommen wieder Leute an und sagen, Bodentexturen waren früher besser und so weiter. Nur ehrlich gesagt habe ich keine Zeit, um auf Bodentexturen zu gucken, wenn ich Company of Heroes 2 spiele. Und eine Zwischensequenz Ist richtig. Also die sind nicht schön. Also sie reichen mir. Ich brauche da nicht wer weiß was. Sie stinken ab im Vergleich zur Spielgrafik. Aber ich meine, eine Zwischensequenz dauert 2 Minuten und so eine Company of Heroes Mission dauert auch mal 2 Stunden. Und da muss man einfach die Relation sehen, finde ich. Und ich glaube, bei der Atmosphäre habe ich draufgehauen. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Aber die Zwischensequenzen haben die Stimmung zumindest rübergebracht und das reicht mir eigentlich völlig aus. Auch so ein bisschen möchte ich doch anmerken, ich fand es nicht so Hollywood-mäßig. Ich fand die Perspektive einfach eine ungewöhnliche. Natürlich ist viel beschönt, da gibt's den bösen Russen, den guten Russen. Wer es durchspielt, wird sich nochmal freuen, wie es ausgeht. Und es waren so ein paar Überraschungen dabei, fand ich. Und das finde ich schon mal gut. Und ich fand die Kampagne insgesamt nochmal runder als beim Vorgänger, wo ich sie sowieso schon gemocht habe. Aber die meisten werden natürlich Company of Heroes 2 auch wegen der Multiplayer-Schlachten spielen, das ist klar.
Ja, das auf jeden Fall. Ich wollte auch nicht sagen, dass die Zwischensequenzen grafisch irgendwie hässlich ausschauen oder sowas. Das fand ich eigentlich ganz okay. Ich fand nur dieses, wie du schon sagst, so, es gibt den bösen Russen und den guten Russen und die reden alle Englisch mit Akzent und dann ist das auch nicht lippensynchron und es ist auch alles so, also ich habe jetzt noch nicht so viel. Ich habe jetzt, glaube ich, so das erste Drittel der Kampagne gesehen. Und da habe ich wirklich so die alles schon 100-mal gesehen. So den fiesen Politoffizier und den jungen, aufstrebenden Leutnant, der sich vor seine Leute stellt. Und alle reden Russisch mit Hey, Komrad und so. Und das war mir alles ein Stück zu, ja, schon 1000-mal gesehen. Und das meinte ich damit, dass bei mir da nicht so richtig Stimmung aufkommen wollte. Und die Kampagne an sich natürlich, die Missionen sind auch schön abwechslungsreich. Also mal hast du so einen Rückzug, wo du dann Sachen verbrennen musst, also da wo es dann einfach darum geht, dass du möglichst verlustfrei dich zurückziehst hinter deine Stellung und aber dem Feind möglichst wenig hinterlässt. Und mal hast du was, wo du nur mit einem Einzelinfanterietrupp rumziehst und mal hast du so eine Massenschlacht an der, ich glaube, ist das an der Wolga? Ist das dieses von Enemy Behind the Gates?
Ja, die Leningrad müssen zurückholen, ja.
Genau. Und dann hast du halt wirklich hunderte von anderen Soldaten, die rumlaufen und du bist halt quasi nur so ein kleines Rädchen in dieser gigantischen Schlachtoperation. Genau. Also das fand ich schon sehr abwechslungsreich. Was mir in der Kampagne so ein bisschen, was mich ein bisschen genervt hat, was du offenbar, Martin, sehr gut fandest, war dieses Hektische. Ich bin da nicht der Spieler dafür. Also ich mag Echtzeitstrategie, wenn sie ruhig und strategisch ist. Also wenn ich Zeit habe zu überlegen, wenn ich mir meine Sachen zurechtlege. Und das ist bei Company of Heroes ja nie so. Man hat ja permanent mindestens 3-4 Aktionsherde, an denen man irgendwie schauen muss, dass man da irgendwie was regelt. Und wie gesagt, diese Rückzugmissionen, die fand ich grauenhaft zum Spielen. Also weil ich mag das nicht, wenn ich das Gefühl habe, permanent, oh, der Gegner ist eigentlich viel besser als ich und es geht nur darum, dass ich mich zurückziehe und möglichst wenig Leute verliere. Da hatte ich mich irgendwie, ich möchte mich bei einem Strategiespiel, möchte ich der überlegene Feldherr sein, der am Ende sich auf die Schulter klopfen kann, weil er es geschafft hat, die Mission, und nur 3 Einheiten verloren hat.
Ja. Also wer mich halbwegs kennt, weiß, dass ich absolut keine Hektik mag. Also ich bin eigentlich so der Rundenstratege. Bei Company of Heroes sieht's hingegen ganz anders aus, weil es gut zu steuern ist dabei. Also selbst mit diesen 3 Herden, ich glaube, ich weiß, welche, also Brandherden, ich weiß, welche Mission du, glaube ich, meinst. Die liegen halt relativ dicht beieinander und man hat genug Zeit eigentlich aufzubauen. Company of Heroes 2 versucht auch halt wieder, dass das Micromanagement halbwegs in den Griff zu bekommen, ja, dass man Panzer gleich richtig ausrichtet und sowas. Und da ist halt die Steuerung sehr gut. Wo es mich in anderen Spielen wahnsinnig macht, kann ich da halt Panzer dahin kommandieren, kurz nach links ziehen, dann richtet er sein Geschütz nach links aus. Ich finde die Icon-Lösung oben recht sehr gut. Ich sehe immer genau, was da passiert, kann die anwählen und dieses Feedback, was ich bekomme, ist sehr fair. Also ich weiß eigentlich immer, wo gerade was passiert und habe nicht allzu viel Hektik. Und der Computerspieler hat natürlich einen Vorteil. Er kann halt 3 Sachen auf einmal machen. Ich schaff's gerade mal bei 2. Wo es wirklich richtig, richtig hektisch wird, ist, wenn du halt Multiplayer gegen erfahrene Spieler machst. Dann ist es wirklich heftig. Also wenn die Kampagne dir schon zu anstrengend war, lass Multiplayer lieber bleiben.
Okay, ja, verstehe ich schon. Also dass es im Multiplayer dann eh immer hektischer ist, das ist ja klar, das weiß man ja vorher. Aber trotzdem hatte ich bei der Kampagne manchmal so das Gefühl, so lasst mich doch mal diesen überlegenen Feldherrn raushängen lassen, der eben mit geschickter Strategie die ganze Karte leerräumt, ohne dass er ihm irgendwie was in den Weg geworfen wird. Und ja. Peter, wie ging's denn dir? Warst du ja auch zu hektisch, oder sagst du auch so, nee, genau die richtige Action muss auch mal sein?
Ja, also ich kam eigentlich gut klar. Es gab ein paar Sachen, da war es wirklich haarscharf. Also du hast ja am Anfang eigentlich nur so Verteidigungsmissionen, wo du dann halt so, wie schon gesagt, verbrannte Erde machst. Und da habe ich es ein paar Mal echt einfach nur haarscharf gepackt, weil die Fahrzeuge im Spiel ja auch so schnell sind. Da hatte ich halt irgendwie hier im Mods die Todeszone für Kettenfahrzeuge eingerichtet und die fahren halt einfach durch, kriegen zwei Treffer, aber macht ja nichts und dann stehen sie halt hinter deiner Panzerabwehrkanone. Du bist gerade halt woanders beschäftigt, klickst dann wieder zurück. So, was ist hier passiert? Warum sind hier nur noch Trümmer? Was macht der Panzer da?
Und du musst dann die Panzerabwehrkanone auch manuell umdrehen. Also das machen die Leute nicht selber, dass die dann sehen, ah, okay, der Panzer ist jetzt an uns vorbeigerödelt. Du musst ihnen dann einen Befehl geben, jetzt bitte umdrehen, in die Richtung ausdrücken. Du hast dann so ein klassisches V, dass du halt siehst, okay, das ist der Bereich, den die beschießen können. Und dann musst du es halt manuell umdrehen, also dann doch wieder Mikromanagement.
Nicht ganz. Du kannst sie ausrichten, dann bleiben sie so, wie du sagst. Wenn du ihnen aber den Angriffsbefehl gibst, also kämpf mit diesem Panzer, behag diesen Panzer, dann machen die das. Dann drehen die also selbstständig rum und laufen lustigerweise auch hinterher, falls er an ihnen vorbeifährt. Also dieses Ausrichten ist halt super wichtig. Finde ich auch ganz interessant. Es gibt halt verschiedene MG-Sorten, schwere MGs. Und die einen haben halt einen sehr, sehr schmalen Schusssektor und die anderen einen sehr weiten. Und die schmalen sind halt tödlich. Ja? Also links und rechts kommen die Leute vorbei und beschießen dich dann. Wenn du eigentlich einen großen Trupp hast, also einen voll ausgelastet mit 6 Mann, hast du dann halt noch Gewehrschützen daneben, ne? Die also mitverteidigen. Das gilt auch für die Packgeschütze. Das ist halt schon realistisch, ne? Dass also einfach du nicht mit deinem MG da alleine sitzt, sondern halt noch quasi einen Flankenschutz hast.
Ja, also verstehe schon, was der Gedanke dahinter war. Was andere, was mich auch ein bisschen geärgert hat, oder geärgert wäre übertrieben, aber genervt hat, war, ich verstehe nicht, wieso im Jahr 2013 die Kamera bei einem Strategiespiel so nah sein muss. Also gut, es muss nicht alles sein wie bei Wargame, dass man wirklich kilometerweit rauszoomen kann und dann am Ende die ganze Karte sieht, aber so ein Stück einfach mehr rauszoomen. Ich meine, du kannst zwar ranzoomen, dass du wirklich die einzelnen Gesichter der Soldaten erkennen kannst. Das ist zwar ganz nett, aber eigentlich bei einem Strategiespiel eher nur eine Spielerei, weil meistens brauchst du ja den Übersicht und musst sehen, was abgeht, damit du die entsprechenden Befehle geben kannst. Und da habe ich mich schon beim ersten geärgert und beim zweiten habe ich mir gedacht, warum lernen sie denn aus den Fehlern des ersten nicht? Das müssen doch heutzutage, PCs müssen das doch hinbekommen von der Rechenleistung, dass man da einfach mal ein Stück weiter rauszoomen kann.
Bei dem nicht. Also das hat horrende Hardwareanforderungen. Es ist echt hoch. Keine Ahnung warum, also es ist ja wirklich technisch, sage ich mal, auf dem Stand von vor 6 Jahren, also ganz ganz böse gesprochen, aber mich hat's auch geärgert, eigentlich nur bei den Fliegern, weil ich gerne die Flieger gesehen hätte. Es gibt irgendwie Bombenangriffe und mit den Bordwaffen, Tieffliegerangriffe und das sieht man halt kaum, das ist ein bisschen schade. Ansonsten hat's mir eigentlich gereicht vom Rauszoomen her, aber ich denke mal, es ist wirklich eine technische Geschichte. Also das Ding geht dann halt irgendwann in die Knie, wenn du zu weit rausgehst.
Meinst du echt, dass so ein Rechner in die Knie gehen würde, wenn der jetzt sagen wir, wenn man einfach nur doppelt so weit rauszoomen könnte wie jetzt, dann wäre schon einiges gewonnen.
Auf jeden Fall. Also die Hardwareanforderungen, wie gesagt, die sind schon hoch und das haben die einfach nicht mal gepackt, sonst hätten sie es gemacht. Okay. Ja, also das wäre auf jeden Fall hier, denn das ist ja mit so der Hauptkritikpunkt, den man eigentlich hört. Wie gesagt, mich hat's nur bei den Fliegern gestört. Ich find's eigentlich schöner, wenn ich nah ranzoomen kann, weil ich auch einfach gerne mal hingucke, wenn irgendwas passiert. Und es ist halt wirklich so, ich sehe die Kratzer auf so einem Flammenwerfertank und wie du schon sagtest, da die Klappen von den MGs und so weiter bei einem Panzer, das ist halt schon krass, was die da in Sachen Animationen hingelegt haben, nach wie vor. Ne?
Das auf jeden Fall, aber das müssten sie irgendwie so skalieren. Es gibt ja inzwischen die technischen Möglichkeiten, dass man sagt, Sachen, die du nicht mehr sehen kannst, werden nicht mehr berechnet.
Also genau, ausgerechnet, das heißt, ja klar.
Genau, wenn du weit genug rausgezoomt bist, dann werden eben die aufklappenden MG-Klappen nicht mehr berechnet und dann brauchen die auch keine Prozessor-Power und dann kann man eben mehr Einheiten stattdessen darstellen. Und wenn du eben ranzoomst, dann wird diese ganze zusätzliche Rechenpower, weil er dann eben nur noch die Hälfte der Einheiten darstellen muss, wird dann genutzt, um kleine Animationen oder kleine Staubwölkchen oder irgendwie Dieselwolken hinter den Panzern darzustellen und sowas. Also ja, Peter, wie ging's dir denn mit dem Kamera? Mit dem Kamerawinkel.
Also ähnlich. Das ist wahrscheinlich auch die Sache, warum ein Company of Heroes gern überfordert, weil du hast eigentlich nur die kleine Minimap unten rechts und die musst du halt lesen können. Also ich denke mal, wenn du bei Company of Heroes zum Beispiel die Möglichkeit hättest, ich lege dir jetzt einfach auf den zweiten Bildschirm oder so und hast dann halt mords die Karte, dann würde das schon viel helfen. Aber so hast du halt nur einen kleinen Bildschirmausschnitt und musst dann halt immer irgendwie gucken, ob auf der Minimap was blinkt. Und du verlierst halt auch einen Überblick dadurch. Also bei Airline Battle, obwohl es viel mehr Einheiten sind, ist es nicht so schlimm, weil du hast immer den Überblick. Du weißt, wo alle stehen, weil du kannst sie alle sehen. Und bei Company of Heroes musst du dann halt überlegen, okay, die sind jetzt gerade auf der rechten Seite, was habe ich da überhaupt? Da war eine Pack oder so, aber da kommt gerade, glaube ich, Infanterie. Habe ich da eine MG? Ja, und dann geht halt schon Zeit verloren, in der du eigentlich reagieren müsstest.
Hm. Ja. Ja, aber du siehst doch halt, die Einheiten alle auf der Minimap. Du siehst die Icons.
Ja, klar. Ja, klar, aber das ist, die ist wirklich klein. Also,
ja gut, aber du hast für alles deine Symbole. Und gerade diese Symbole finde ich sehr gut gelöst. Also du siehst einen MG-Trupp, sie erkennst du sofort. Scharfschützen ist alles sehr gut gemacht. Ja, klar, du kannst theoretisch das ganze Spiel über die taktische Karte spielen. Die kann man ja nochmal einzeln aufrufen, dass sie halt bildschirmfüllend ist. Und abgesehen von der Produktion der Einheiten kannst du komplett über das Ding spielen. Wenn du willst. Macht natürlich keiner, was sie ja, aussieht. Also, aber es geht.
Dafür ist Company of Heroes wahrscheinlich zu Micromanagement-lastig, weil du musst deine Einheiten ja auch in vernünftige Deckung stellen. Und ich glaube, die siehst du auf der Minimap nicht. Allerdings habe ich sie nie vergrößert. Also könnte ich jetzt gar nicht sagen, ob man die Deckung da sieht.
Weil, also was du mit Deckung meinst, ist, wenn man einen Trupp anklickt und den irgendwo hinschicken will, dann sieht man an der Stelle, wo man ihn hinschicken will, sieht man dann grüne, gelbe oder gibt's rote auch noch?
Weiß rote.
Ich dann, Punkte.
Rot gibt's.
Genau, und ja. Die sagen dir dann eben, okay, wenn du sie zu einer grünen Stelle schickst, dann haben sie da besonders gute Deckung. Und der zeigt dir auch so an, du musst dann manchmal mit der Kamera so, mit der Mauszeiger so 2-3 Millimeter hin und her. Und dann macht er dir so 4 Vorschläge, wie die da sich dann aufstellen. Und dann ist halt zum Beispiel, wenn da ein Zaun ist, dann ist dahinter halt gelb, weil ein Zaun halt ein bisschen Deckung bietet, vornehmlich optische Deckung. Aber wenn da ein MG drauf feuert, dann ist der Zaun halt auch schnell weg. Und ein roter Punkt bedeutet halt im Prinzip, dass es offenes Feld, da haben die Soldaten überhaupt keinerlei Deckung. Und das, was du vorhin angesprochen hast, Peter, ist ja dann eben dieses, wenn sie da unter Feuer liegen, dann haben sie, glaube ich, so 2 oder 3 Verhalten. Also sie werfen sich halt hin und dann sind sie, glaube ich, erst in Panik und dann irgendwann hören sie auf, irgendwie stellen sie alles ein. Dann warten sie einfach so lange, bis sie tot sind oder bis du sie irgendwie aus der Feuerzone rausgebracht hast. Und dann ist dieser, wie heißt der dritte, Verzweiflung oder irgendwie sowas, oder?
Ja, immer ziehen sie sich halt zurück, ne? Das
ist. Ja, also es gibt dann halt, dass sie quasi komplett, also im Englischen ist es halt pinned, also im Deutschen wäre es dann halt komplett so. Mit Unterdrückungsfeuer eingedeckt.
Ja.
Und dann kannst du eigentlich nur noch zurückziehen. Also ja. Sonst verlierst du sie halt. Oder eine Spezialfähigkeit
benutzt. Und wenn du sie dann zurückziehst, werden sie zu Hause vom Politoffizier erschossen, also.
Wenn du Pech hast, ja.
Genau, ja. Das ist nämlich auch noch so eins, da haben wir uns gar nicht drüber geredet. Sie haben ja diesmal von der Westfront, also von der Normandie, wo es im ersten Teil gespielt hat, an die Ostfront gewechselt. Das heißt, man ist größtenteils in Russland unterwegs und das war ja auch eine der großen Ankündigungen mit, ja, da wird jetzt Schnee und Kälte und das wird alles jetzt irgendwie viel mehr Rolle spielen. Und ich finde tatsächlich auch, sie haben sich da ein paar gute Gedanken gemacht. Also der Schnee ist nicht nur irgendwie so eine optische Spielerei, das halt nett aussieht, sondern es gibt tatsächlich auch spielrelevante Fähigkeiten und Eigenschaften, die dieser Schnee mit sich bringt. Also im Positiven wie im Negativen. Martin, magst du mal erklären, was dir bei dem Schnee besonders gut gefallen hat?
Ich fand gut, dass es gut reinpasst ins Spielkonzept, dass es Sachen mit reinbringt, die es ja noch realistischer machen, ohne zu nerven. Es gibt zum einen relativ wenige Missionen, wo die Kälte eine richtige Rolle spielt in der Kampagne. Die sind auch wirklich darauf ausgelegt, dass Kälte eine Rolle spielt. Um es eben mal als Beispiel zu nennen, ein Infanterietrupp, der im freien Gelände rumrennt, bei einem Schneesturm, erfriert langsam. Wenn er hinter einer Deckung hockt, bleibt dieser Kältezustand quasi erhalten. Das heißt, er wärmt nicht auf, aber er erfriert auch nicht. Wenn er aber an ein Feuer sich setzt oder in ein Haus geht, dann wärmt er wieder auf und kann danach weiterlaufen. Klingt jetzt nach wahnsinnig umständlich, haben sie wirklich gut gelöst. Es gibt also wirklich genug Warnhinweise, es gibt Thermometeranzeigen und es ist halt auch logisch, ja, wenn ich mir gerade die Klöten abfriere, auf Deutsch gesagt, dann möchte ich natürlich mich irgendwo an einem Feuer hocken. Ist also nichts, was ich erst lernen muss, sondern wenn ich irgendwo ein Feuer sehe, weiß ich, ah, da hinten ist warm, da hinten ist es gut. Und Infanterie wird natürlich langsamer im Schnee, wenn es durch den Schnee stapfen muss. Und das coolste Element, was aber eigentlich, sag ich mal, ein bisschen gekünstelt ist, sind halt so Sachen wie Panzer fährt gerade über einen Fluss, der schön dick zugefroren ist, mein Mörsertrupp schießt auf das Eis oder auf den Panzer, verfehlt den Panzer, reißt aber das Eis auf und der Panzer geht absaufen. Klingt jetzt so, als ob das 500 Mal im Spiel passiert. Mir ist es, ich glaube, 2-mal passiert. Einmal ist es Absicht bei einer Mission, da wird es einem einfach erklärt und danach habe ich es nochmal gemacht für ein Video. Ich denke, es ist auch für Multiplayer mal eine ganz lustige Taktik, aber es ist viel zu umständlich, das zu machen, denn man muss ja wirklich den Panzer abpassen, während er gerade darüber fährt. Und in der Regel habe ich den mit einer Pack schneller erwischt oder mit einem Fliegerangriff, als jetzt das Eis da irgendwie kaputt zu machen. Aber zu wissen, dass es geht, dass es drin ist, das macht halt schon viel Spaß. Und dazu kommen natürlich so die üblichen Sachen. Im Schneesturm sehe ich nicht so weit. Ich kann dem Gegner sogar diese Lagerfeuer wegschießen. Finde ich auch ganz
wegsprengen ganz witzig. Kann man die, ja.
Wegsprengen. Oder ich kann auch selber, die Pioniere können selber eins anlegen. Und das ist halt schon spaßig. Ja, man hat halt immer so kleine Punkte, wo sich alle sammeln. Und wenn da natürlich die Artillerie reinbrezelt, ist es dann nicht mehr so lustig. Aber wir bauen dieses Element mit rein, ohne dass es dominiert und nervt, finde ich gut. Und wobei man sagen muss, der Russland-Feldzug in der Kampagne, das spielt natürlich auch, im Sommer, im Herbst und so weiter. Mhm. Wie sich das auswirkt, merkt man sehr gut. Es gibt Multiplayer-Karten, da kann man das Wetter einstellen. Also die gleiche Karte, einmal im Sommer, einmal im Winter. Und da spielt man schon anders im Winter. Da sind halt andere Punkte wichtiger als im Sommer, also andere Schlüsselpositionen.
Ist auch immer so ein Abwägen. Also ich habe es dann manchmal, dass man halt überlegt, okay, schicke ich jetzt diesen Soldatentrupp hier einfach blind durch diesen Wald oder durch diese kleine, weil der Tiefschnee ist, dann rechnet vielleicht der Gegner nicht damit und ich kann ihm schön in die Flanke fallen. Es kann mir aber auch passieren, dass die alle da verrecken, weil sie da ewig lang vorankommen und dann finden sie, gibt's halt dahinter kein irgendwie Feuer oder ähnliches, wo sie sich wieder aufwärmen können oder eine Hütte, wo ich sie reinschicken kann. Und dann habe ich so einen Trupp halt auch einfach mal in den Tod geschickt, weil das da nicht funktioniert, was halt im Sommer gar nicht passieren würde. Und ich finde, das macht halt auch so Straßen und Wege so ein bisschen, noch ein bisschen wichtiger, weil man halt weiß, okay, der Gegner wird wahrscheinlich seine Einheiten eher auf Straßen und Wegen halten, weil sie da schneller vorankommen. Und das ändert ja die ganze Lage und taktische Situation auf einer Karte, wenn man weiß, okay, der wird jetzt eben wahrscheinlich nicht da hinten übers offene Feld kommen, sondern er wird hier die Straße entlang kommen und dann kann ich halt schön Hinterhalt legen oder so. Aha. Ja. Und was das andere groß angekündigte Feature war im zweiten Teil, was ich dann aber irgendwie so, vielleicht ist das einfach so gut, dass man es einem gar nicht mehr auffällt, dieser True Side Modus. Der wurde jetzt so als revolutionär angekündigt, aber dass man jetzt irgendwie in Strategiespielen mal so eine Art, wie so ein, ja, wie nenne ich das, so ein, ja, Blickfeld hat, was sich halt erweitert. Wenn ich um eine Ecke kann ich halt nicht drum gucken, aber sobald ich um die Ecke rumgehe, erweitert sich das halt und sowas. Ich meine, das gab's doch schon bei Kommandos oder so.
Ja, so ganz habe ich es auch nicht verstanden. Ich finde es in einer Sache auch nicht realistisch. Das ist so, als ob die bei Artilleriefeuer sieht man immer, wo die Jungs einschlagen, auch wenn man das gar nicht aufgeklärt hat, die Ecke. Das ist, als ob die Granaten kleine Kameras drin haben oder beim Flug melden. Da unten sehe ich jetzt gerade drei Infanteristen, auf die ich gerade drauf zusteuere. Das ist ein bisschen unrealistisch, sieht natürlich cool aus, wenn es dann da reinbrezelt. Aber alles andere, naja, es sind halt realistische Sichtlinien, gibt es in anderen Spielen auch, stimmt schon.
Peter, du wolltest noch was sagen?
Ja, also es ist halt wahrscheinlich für Strategiespiele dieses Typs revolutionär, weil, ich weiß nicht, bei StarCraft oder so hast du ja immer einfach diesen Kreis.
Genau, dass du halt sagst, okay, die Einheit kann halt, weiß ich nicht, drei Entfernungspunkte um sich herum sehen. Und dann ist auch egal, was da neben ihr steht oder was da vom Gelände her ist und ähnliches, sondern es geht halt immer. Und da soll es halt jetzt irgendwie angeblich irgendwie realistischer berechnet sein und so. Aber ich weiß nicht, ist mir jetzt im Spiel selber gar nicht so massiv aufgefallen, dass ich jetzt sagen würde, oh, da ist jetzt aber wirklich komplett ein blinder Fleck, weil da irgendwie ein Zaun dazwischen steht oder sowas. Also
Ja, du merkst es sehr stark, merkst es so bei den ganzen Stadtkämpfen, ne? Stalingrad, Leningrad und vor allem in Berlin halt, ne? Berlin nicht völlig in Trümmern und dann hast oder Posen auch. Das sind so die letzten Missionen. Da hast du halt wirklich überall Ruinen und da kann halt schon mal so ein Mörsertrupp drin hocken. Ja? Also ich habe irgendwann den Reichstag dann erobert, das ist so das Endziel sozusagen, und da rannten hinten im Hinterland, wo ich schon fünfmal dran vorbeigefahren bin an irgendeiner Ruine, hockten immer noch welche drin, die ich dann durch Zufall gesehen habe, weil da ein Trupp von mir vorbeimarschiert ist. Also das ist schon gut gemacht. Mit der Artillerie, was ich gerade sagte, das finde ich ein bisschen blöd, dass sie plötzlich aufklärt, aber okay.
Bisschen mehr Zerstörung, finde ich, wäre noch. Also, dass man wirklich Gelände mehr zerstören kann. Also, es gibt dann zwar schon immer so, wenn irgendwo was einschlägt, entstehen so Kraterlöcher und die entgeben dann wieder neue Deckung für die Infanterie. Also, da kann man dann einen Trupp wieder reinschicken in dieses Kraterloch. Aber irgendwie, dass noch so mehr zu Bruch geht, hätte ich mir an manchen Stellen irgendwie gewünscht. Also,
oder? Ja, man sieht schon so Sollbruchstellen. Also, das ist nach wie vor. Das eine Haus bleibt stehen, auch wenn man reinhakt oder hat halt so ein paar pro forma Trümmerchen rumfliegen und das andere bricht halt wirklich komplett zusammen. Aber mich stört sowas weniger. Ich fand es eigentlich sogar ganz gut, dass teilweise die Katjuscha, also die Stalinorgel, dann halt wirklich ihr Ziel nicht erreicht, weil halt Gebäude im Weg stehen, die sie sozusagen es abtragen müssen, ne? Weil die relativ flach fliegt, stehen die halt im Weg rum und es dauert eine Weile, du wunderst dich, wo bleiben jetzt die Einschläge, bis halt irgendwann siehst, hoppla, da ist noch ein Haus im Weg. Und bis das Haus weg ist, kommen die Raketen nicht an, sozusagen. Und das ist schon ganz interessant gemacht. Das war schon ganz gut.
Das Einzige, was man im Spiel überhaupt nicht vorwerfen kann, finde ich, ist irgendwie, dass es vom Umfang her, also der ist ja wirklich, man hat ja die Kampagne, die hat, ich glaube, 14 Missionen oder sowas, ne? Mhm. Ja. Und dann hat man noch den Multiplayer, der sowieso, wer da Spaß dran hat, kann sich da ja wirklich Jahrzehnte mit beschäftigen, wenn er will. Also es gab ja jetzt noch bis vor kurzem, oder wird es wahrscheinlich auch immer noch geben, Leute, die immer noch das erste Company of Heroes gespielt haben.
Und ja, das wird inzwischen ja aufs Schwerste modifiziert für alles Mögliche. Ich glaube, es gibt sogar einen Ostfront-Mod.
Naja, gibt es. Gibt es ziemlich alles, das ist Wahnsinn, ja.
Genau, und ich finde auch, der Multiplayer im zweiten Teil wird wahrscheinlich so eine genauso lange Lebenszeit haben. Also ich gehe mal davon aus, dass viele von den Leuten jetzt umschwenken werden und sich in den zweiten stürzen. Und ich sehe nichts, was da dagegen spricht, dass der auch wieder im Multiplayer über Jahre hinaus gespielt wird von Leuten. Eben diese ganzen Sondersachen, Modi, ja, wie jetzt Martin schon gesagt hat, du spielst halt die eine Karte bei Schnee, dann spielt sie sich ganz anders als die gleiche Karte im Sommer. Und allein das sorgt ja schon für Abwechslung, sowohl optischer als auch spielerischer Natur. Und
ja, also sie haben den Multiplayer, man sieht, dass sie sich sehr viele Gedanken gemacht haben, weil du hast halt nicht nur Multiplayer, du hast halt auch jetzt dedizierte Koop-Missionen und du hast Einzelmissionen, die du so gegen eine künstliche Intelligenz spielst, die halt ein bestimmtes Thema haben. Und es ist abzusehen, dass sie da halt immer wieder Nachschub liefern.
Das Theater of War sind diese Einzelmissionen.
Genau. Kriegsschauplatz also jetzt in Deutsch.
Ja, da ist schon abzusehen, dass dadurch halt die Lebenszeit sich nochmal drastisch erhöhen wird. Weil Multiplayer ist halt nicht für viele Leute cool, weil gerade bei Company of Heroes 2, das sind Leute, die investieren da sehr viel Zeit rein. Und mit denen, wenn du da halt irgendwie, ja, ich spiele jetzt halt mal freitags 2 Stunden, ja, die fressen dich, die zünden dich an, sprengen dich in die Luft und überfahren dich hinterher noch mit dem Panzer nach 5 Minuten.
Ja, also das ist eben auch immer mein Problem, dass man in so Multiplayer, wenn man da irgendwie reingeht, dass man dann schnell vorgeführt wird und dann verliert man auch schnell die Lust, weil man braucht halt dieses Festbeißen und dieses, ich probiere das jetzt so lange, bis ich endlich mal mein erstes Erfolgserlebnis habe. Das kann aber lange dauern, bis das irgendwie reinkommt. Und ja. Ja, aber das Theater of War ist tatsächlich irgendwie, ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, wahrscheinlich schon, dass es halt wirklich einfach sagt, okay, da gibt's einfach lose, nicht zusammenhängende Missionen, die wir da immer wieder reinballern können. Und vielleicht wird's möglicherweise sogar mal irgendwie offen gemacht. Also, dass man sagt, okay, wir erlauben auch da User-Created Content. Wenn da irgendwie jemand selber eine coole Mission oder eine coole Karte oder irgendwas designt hat, kann er die da auch reinstellen, dass die da dann darüber zugänglich ist. Habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber wäre doch theoretisch denkbar.
Also ich denke, sie werden es vielleicht in einem Rahmen von einem Wettbewerb machen, aber ich glaube nicht, dass du dann tatsächlich sowas wie einen Level-Editor kriegen wirst. Ich meine, das ist ja im Prinzip eine Geldquelle, die sie sich da verschließen.
Ja, weiß ich nicht. Also das ist ja immer die Frage, nur weil sie dann jetzt, wenn sie jetzt einen coolen Level-Editor dabei haben und die Leute basteln Berge von Missionen, dann weiß ich nicht, ob das ihnen schadet, sondern im Gegenteil, dann wird das Spiel hat halt dann noch längere Lebensdauer und es werden noch mal mehr Leute immer wieder kaufen und ich glaube nicht, dass ihnen das selber schadet. Klar werden sie natürlich auch selber mal ihre ersten DLC-Packs dann raushauen mit zusätzlichen Mini-Kampagnen wahrscheinlich und so, aber die werden die Leute dann wahrscheinlich trotzdem kaufen, also glaube ich jetzt nicht, dass sie sich da was verschließen. Und der andere Aspekt, was jetzt auch dazu kommt, sie haben, unten ist ganz witzig, ist gleich so eine Twitch-TV-Integration. Also man kann aus dem Hauptmenü gleich selber entscheiden, ob man ein Spiel streamen möchte, eine Partie, oder ob man irgendwas angucken möchte. Und das geht quasi mit einem Klick. Also da sieht auch schon, es ist auf Livestreaming und E-Sport und sowas ausgelegt.
Ja, Spiel. Also viele Leute haben sich halt, ich weiß nicht, ob es Rock, Paper, Shotgun war, aber die haben gesagt, ja, der Startscreen, der geht gar nicht gleich irgendwie mit dem Shop behelligt werden. Aber ja, im Prinzip haben sie halt die Zeichen der Zeit erkannt und umgesetzt. Also wo man sich jetzt natürlich streiten kann, ist diese Army-Customizer-Sache.
Ach so, ja, dass man da dann zusätzliche Fähigkeiten und so.
Ja, das ist
ja halt wobei ich die ganz, ganz nett finde. Ich mag sowas normalerweise nicht so wirklich, weil ich diese ganzen Achievements, die schlagen mich tot, gibt viel zu viel. Und hier geben sie dir so einen leichten Vorteil. Ne? Da haben sich natürlich auch wieder Leute aufgeregt, dann trete ich gegen einen, der Level 20 ist und der kommt mit viel stärkeren Panzern. Dann guckst du halt mal rein, dann hast du halt so Sachen wie lädt 2% schneller nach. Also es ist echt nichts Kriegsentscheidendes. Du hast aber das Gefühl, dass du noch so ein bisschen optimieren kannst. Und das finde ich halt schön gemacht. Also so ein kleiner Anreiz da ist schon noch da drin.
Ja, also man kriegt mit steigendem Level, aber was jetzt halt wirklich nur ans Level gekoppelt ist, kriegt man auch andere Kommandeure. Und es gibt halt dann Kommandeure. Bei mir war es so, ich habe dann mit Level 20 einen Kommandeur bekommen, mit dem kam ich einfach viel besser klar. Der hat einfach super zu meinem Spielstil gepasst und vorher bin ich halt mit Kommandeuren rumgekrebst, die nicht so meins waren. Also der eine war halt so ein komischer Artilleriekommandeur, der andere halt im Prinzip so ein Bunkerkommandeur, der sich halt ganz toll eingraben kann. Und das war halt nicht so meins. Aber ja, das kann am Anfang ein bisschen stören.
Ja, aber ich finde auch, dass das tatsächlich eher auch langfristig raus motivierend wirkt, weil man dann eben sagt, der Kommandeur, der liegt mir dann vielleicht ganz gut und deswegen lohnt sich das jetzt noch irgendwie 2 Level aufzusteigen, damit ich den dann freischalten kann und so.
Also ja, also fairerweise muss man dazu sagen, dass sie dir halt erlauben, auch gegen eine künstliche Intelligenz zu leveln. Also du musst dann nicht irgendwie in den Multiplayer reingehen und dir halt 20 Mal aufs Maul geben lassen, dass du halt endlich deinen Kommandeur hast, sondern kannst halt auch eine schöne Karte raussuchen, die künstliche Intelligenz auf normal stellen und dann im Prinzip entspannte 20 Minuten spielen. Weil die künstliche Intelligenz ist ziemlich gut in dem Teil.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also ich habe eigentlich nie erlebt, dass die Gegner irgendwie so sich vorbewegt haben. Die Panzer fahren manchmal ein bisschen merkwürdig, aber so die Soldaten, ich habe das nie erlebt, wie man es in anderen Spielen erlebt, dass die dann zum Beispiel vor die Deckung springen oder dass sie vergessen, dass sie irgendwie da nicht in Deckung sind und dann völlig kopflos auf dich zurennen. Sondern ich hatte schon immer das Gefühl in der Kampagne, ja, die verhalten sich schon immer irgendwie realistisch und du hast dann irgendwie, die rennen dann auch nicht ins MG-Feuer ihre eigenen Männer rein, sondern die bleiben dann auch zurück, weil sie eben wissen, gut, der Gegner ist jetzt hier der Angreifende und wir müssen uns im Prinzip nur verschanzen und dann bleiben die aber auch verschanzt. So, da hatte ich nie das Gefühl, dass ich jetzt dann gedacht habe, ah, die bewegen sich aber wie völliger Quatsch und ja, gut, wie schaut's denn bei euch aus? Werdet ihr denn jetzt da noch, also Martin, du hast ja für den Test lange gespielt, wirst du denn da weiter dabei bleiben oder sagst
ja,
du
ja, klar, ja. Das ist für mich immer ein gutes Zeichen eigentlich, dass ich danach auch noch weiterspielen mag. Also Kampagne habe ich durch, ich habe jetzt ein paar von den Theater of War Sachen gespielt und ja, Multiplayer werde ich mich auch mal ranwagen. Was mir sehr gut gefällt, ist der Koop-Modus, ja, gegen die KI, da kannst du halt zu zweit, zu dritt, zu viert gegen die KI antreten oder halt eine Mischung. Und das finde ich halt klasse, weil die KI halt auch wirklich sehr gut ist, also mit Gegenangriffen und überraschenden Aktionen auch, die man so gar nicht kennt. Und was mir halt nach wie vor wahnsinnig gefällt, ist dieses ja Sektorenerobern, dieses Hin und Her um einen bestimmten Sektor, den will ich jetzt haben, und dann greift die plötzlich mal im Hinterland an. Du bist also eigentlich nie irgendwo so richtig sicher. Also selbst wenn du jetzt irgendwo im Hinterland was stehen hast, kann die Artillerie immer noch kommen oder irgendwelche Flieger. Und dieses Hin und Her, das motiviert also auch über die Kampagne hinaus. Und das habe ich wirklich nicht bei jedem Spiel. Also es gibt sehr wenige, die ich, sage ich mal, nach dem Testen noch weiterspiele. Und das ist jetzt eins dieser Titel.
Peter, bei dir?
Ja, also mir wird es genauso gehen. Ich habe die Theater of War Sachen auch mal angespielt. Ich denke, ich werde mich auf jeden Fall mal bei meinen Teamspeak-Leuten umhören und fragen, ob es bei denen jemand hat, vielleicht für Koop. Weil Koop ist halt eine unglaublich niedrige Einstiegsschwelle. Weil du spielst halt eher mal Koop als Multiplayer.
Ja, und vielleicht hast du da auch echt mal gesagt, dass du sagst, okay, du hast einen guten Spieler und mit dem spielst du mal zusammen im Koop und quasi schaust dir bei dem so ein bisschen was ab und ohne dass du jetzt gleich Angst haben musst, dass der dich zerstört, sondern man spielt halt mit einem guten zusammen gegen die KI und lässt sich von dem so ein bisschen zeigen, auf was es zu achten gilt. Und also ist so eine Art Ambassador-Modus. Oder wie heißt der bei? Bei Dota 2? Ich weiß nicht. Ihr wisst, was ich
wirklich meine. Ja, Dota 2 habe ich mir nur irgendwie ein paar Mal geschaut und okay, nein. Okay. Diese Welt der Schmerzen möchte ich nicht betreten.
Dann doch eher die Hollywood-Welt von Company of Heroes.
Ja, das ist ja auch cool. Also du hast halt so eine kleine Explosionsmachmaschine. Weil gerade so, wenn so ein Panzer hochgeht, das ist halt schon nochmal 5 Ecken spektakulärer als im ersten. Weil dann geht halt erst irgendwie, du siehst halt, die Munition geht hoch, dann fliegt erst die Luke irgendwie raus und dann macht's bumm und den Turm sprengt's weg. Ah, genau, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, Fahrzeuge können jetzt halt kaputt geschossen werden, aber halt nicht so kaputt, dass du sie nicht mehr klauen könntest. Das ist noch eine ganz interessante Sache. Ich weiß nicht, ob man das steuern kann, aber ich glaube, es ist zufallsgeneriert.
Das ist Zufall, ja.
Aber weil das nicht da, im ersten auch schon? Konnte man nicht im ersten mit dem Flammenwerfer zum Beispiel den überhitzen, dass die Truppen dann rausfliehen und dann konntest du den übernehmen? Wechsle ich das gerade mit einem anderen Spiel?
Das war Swine, oder?
Nein, echt? Es gab auf jeden Fall irgendein Strategiespiel, wo man quasi, also ich bin mir sicher, das war das erste Company of Heroes, da konntest du mit dem Flammenwerfer auf den Panzer drauf und dann ist der, hat der so eine Temperaturanzeige neben dran?
Nee, du meinst Codename Panzers.
Ah, okay, dann war das.
Von den Zweien machen, ja.
Und da war das nämlich irgendwie eine gute Taktik. Da konntest du halt, konntest du nämlich mit kleinen Trupps tatsächlich gegen Panzer kämpfen, indem du halt einfach dafür gesorgt hast, dass die da rausgeflohen sind, weil es ihnen zu heiß wurde. Und dann hast du den übernommen. Und
ja, das ist halt schon cool. Ich hatte halt eine Mission, da konnte ich dann tatsächlich einen Tiger klauen. Ich habe mich gefreut wie ein Kind. Also das war nicht vorgefertigt, sondern das war, glaube ich, die Mission 12, wo man die polnische Stadt einnehmen muss. Und da ist dann halt so ein Tigerpanzer liegen geblieben. Und dann habe ich gedacht, gut, den nehme ich jetzt mit. Und dann habe ich die Mission dann abgeschlossen, indem ich die armen Deutschen mit ihrem eigenen Tigerpanzer terrorisiert habe.
So muss es sein. Aber zeigt halt so, dass dann so eine Taktik auch funktioniert. Also
das
hat es dann ganz anders gelöst wahrscheinlich.
Ja. Ist halt ein Multiplayer auch eine schöne Komponente. Also was bei Company of Heroes 2 vielleicht ein bisschen schwierig sein kann, dass halt viel Zufall im Spiel ist. Also ich hatte auch schon unglückliche Situationen, du hast halt so Mörser-Teams, die sind irrsinnig nützlich, aber wenn deine Leute halt im Nahkampf sind und du vergisst irgendwie den Mörser abzuschalten, dann kann es halt sein, dass so eine Mörsergranate genau in deinem Maschinengewehrtrupp landet, der da gerade eigentlich so eine Horde unten halten soll. Aber weil die Dinger halt so ungenau sind, kann das böse ins Auge gehen.
Friendly Fire.
Ja, und genauso ist es halt, du machst einen Vorstoß mit dem Panzer, denkst du halt, okay, ja, der Panzer ist jetzt halt futsch, aber ich habe dafür irgendwie, er hat seinen Wert reingeholt, aber jetzt ist das halt nur ein Fahrzeug, das die wiederholen können und dann klauen die den Panzer. Und du musst dann halt ganz schnell sein, dass das nicht passiert, weil gerade Panzer, also Fahrzeuge allgemein sind in Company of Heroes 2 halt extrem gefährlich.
Und wertvoll, also ja. Man hat ja auch eine Einheitengrenze und Ressourcen sind auch jetzt nicht irgendwie im Überfluss vorhanden und deswegen ist so ein Panzer wirklich ein wichtiges Fahrzeug. Und oder die Truppentransporte sind auch im Winter ultra wichtig, weil du halt da die Soldaten reinsetzen kannst.
Ja, das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass die Panzer halt im Moment für mein Spielgefühl viel zu schnell sind. Also die flitzen da teilweise wie so Matchbox-Autos über die Landschaft. Und fahren halt auch mal relativ schnell an so einem Panzerabwehrgeschütz vorbei. Das ist so die Sache, die mich ein bisschen gestört hat. Aber vielleicht kriegen die dann auch noch irgendwie so eine Fähigkeit. Also im ersten gab es irgendwie die Fähigkeit, dass du einem Panzer halt die Kette abschießen konntest. Mit einem bestimmten Geschütz.
Okay, achso, da musst du das Geschütz dann hochleveln. Das.
Ja, also weil du hast halt oft die Situation, du hast irgendwie ein Fort in einem Fluss oder so und hast halt eine Panzerabwehrkanone und ein MG da stehen. Und dann fährt ein Panzer halt einfach, kassiert die 2, 3 Kugeln und fährt dann halt einfach dran vorbei.
Ja, aber trotzdem, also ich bleib dabei, mir ist es zu hektisch, aber ich wünsche euch trotzdem weiterhin viel Spaß bei Company of Heroes 2. Und dann danke ich euch, dass ihr mitgemacht habt und
gerne.
Dann hoffentlich bis bald mal wieder. Was kommt denn nächstes so Großes raus, strategiemäßig?
Dieses Chronos.
Battleworld, Chronos.
Battleworld, oh ja.
Das ist ja wieder Rundenstrategie. Das ist ja wieder was für mich, weil das ist nicht hektisch. Das kann gar nicht hektisch werden, einfach weil es rundenbasiert ist. Aber, ja. Gut, dann hören wir uns ja vielleicht da wieder. Dann bis dann.
Alles klar.
Bis dann. Danke. Und vielen Dank. Tschüss.
Ciao.